NDR Info. Echo des Tages.
Von der Leyens Trümmertruppe und Uschis Resterampe. Die Verteidigungsministerin hat viel Spott einstecken müssen für die Ausrüstungsdebakel bei der Bundeswehr, auch wenn sie gar nichts dafür kann. Das heute veröffentlichte Rüstungsgutachten stellt der deutschen Armee keine guten Noten aus. Außerdem im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Alles unter einem Dach. Bertelsmann übernimmt Gruner und Jahr komplett. Gewalt gegen Flüchtlinge, Durchsuchung beim Heimbetreiber, Scheiden tut weh, Sonderbischofssynode in Rom zu Familie und Sexualmoral, Kampf um Kobane, IS-Milizen rücken trotz US-Luftangriffen weiter vor, Entspannung in Hongkong, Studenten ziehen sich vorerst zurück, Friedenstaube statt Falke, neuer NATO-Generalsekretär in Polen und GPS im Hirn. Medizin-Nobelpreis geht an drei Hirnforscher. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Hubschrauber mit Rissen im Heck, Kampfflugzeuge, die vor der Zeit verschleißen, Gewehre, die nicht richtig treffen. Bei all den Meldungen der letzten Zeit fragt man sich doch, wieso eigentlich alle Welt unbedingt deutsche Waffen haben will, falls das denn alles so stimmt. Die Bundeswehr hat eine private Unternehmensberatung beauftragt, um herauszufinden, was denn da schiefläuft bei der Vergabe großer Rüstungsprojekte. Und heute nun wurde der Bericht an Ursula von der Leyen übergeben. Christoph Prössl berichtet aus Berlin.
Überraschendes trat für Ursula von der Leyen nicht zutage in der Bestandsaufnahme der Unternehmensberater.
Die Gutachter sind ziemlich schonungslos in ihrer Analyse gewesen. Sie haben gesagt, bei den Beschaffungsprozessen viel zu spät, jahrelange Verspätung, viel zu teuer. Es geht in Milliardenhöhe, teurer als ursprünglich geplant. Und die Produkte kommen mit Mängeln. Das ist so nicht akzeptabel, aber es hat auch seine Gründe. Handwerkliche Fehler im Verteidigungsministerium, aber auch handwerkliche Fehler auf Seiten der Industrie, die ganz klar benannt werden müssen.
140 Mängel haben die Autoren aufgelistet. Im Fokus standen insgesamt 9 Großprojekte, darunter das Transportflugzeug A400M, der Hubschrauber NH90 und der Schützenpanzer Puma. Die untersuchten Großprojekte haben ein Volumen von 56 Milliarden Euro. Alle Projekte kämen 2,5 bis 10 Jahre später als geplant zur Auslieferung, heißt es im Ministerium. Von der Leyen kritisierte das eigene Haus, aber auch die Industrie. Beispiel die Verträge.
Wenn wir als Auftraggeber gegenüber der Industrie uns gut positionieren wollen, dann müssen wir vernünftige Verträge haben, die uns auch ins Recht setzen, damit wir für Fehler, die zum Beispiel auf Seiten der Industrie gemacht werden, nicht bezahlen müssen. Hier können wir deutlich besser werden. Eine Zahl, wir haben im Jahr 2013 alleine 7.700 Verträge abgeschlossen.
Beim Schützenpanzer Puma beispielsweise sei einfach ein Standardvertrag aus dem Intranet genommen worden, hieß es im Ministerium. Bei der Fregatte F-125 seien die Verträge so gestaltet, dass der Bund für Fehler haftet. Den Schaden, der durch einen mangelhaften Anstrich verursacht wurde, musste die Bundesrepublik bezahlen. In anderen Fällen sind die Strafen so niedrig, dass sie weder den Schaden gutmachen, noch einen Anreiz für die Konzerne darstellen, sauber zu arbeiten. Von der Leyen will nun die Rechtsabteilung stärken, mehr Personal, besser bezahlt, kündigte sie an. Insgesamt soll also der Druck auf die Unternehmen erhöht werden. Gleichzeitig will die Ministerin das Vertragsmanagement verbessern und die Kultur im Haus ändern. Neue Projekte habe die Bundeswehr oft schlank gelogen, sagte von der Leyen, damit sie durch den Haushaltsausschuss kommen.
Wichtig ist aber, dass nicht nur die Strukturen verändert werden, sondern die Kultur innerhalb der Strukturen auch anders gelebt wird. Also die Bereitschaft, Risiken zu benennen. Die Bereitschaft, von Anfang an zu sagen, was die vollen Kosten eines Rüstungsprojektes sind. Und dann muss Deutschland und die Bundesregierung sich entscheiden, ob man das will oder nicht will.
Selbstkritik auch für die sogenannte Meldekette im Ministerium. Informationen werden über zahlreiche Abteilungen nach oben gegeben. Dabei werden die Adjektive immer schöner, heißt es im Ministerium. Künftig sollen die Staatssekretäre schneller und direkter auf Informationen zugreifen können.
Zum Bundeswehrgutachten auch unser Kommentar von Andreas Flocken.
Das Rüstungsmanagement der Bundeswehr ist miserabel. Das, was der Bericht der Unternehmensberatung jetzt zutage gefördert hat, kommt für langjährige Beobachter nicht überraschend. Wie schlecht es um die Einsatzbereitschaft der teuren Waffensysteme bestellt ist, das ist zudem inzwischen ja auch der breiten Öffentlichkeit bekannt. Trotzdem war es richtig, dass die Verteidigungsministerin dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat. Denn beim Rüstungsmanagement darf es kein Weiter-so geben. Die schonungslose Bestandsaufnahme war überfällig. Es besteht akuter Handlungsbedarf. Es darf nicht sein, dass der Steuerzahler Milliarden Euro für neue Waffensysteme ausgibt, die von der Industrie regelmäßig viel zu spät ausgeliefert werden, erheblich teurer sind als vereinbart und dann oftmals nur eingeschränkt funktionieren. Einer der Gründe für die gegenwärtige Rüstungsmisere ist, dass die Bundeswehr bei Verhandlungen mit der Industrie immer wieder über den Tisch gezogen wird. Die Beschaffungsbehörde verfügt über zu wenig Expertise. Sie zieht bei Milliardenprojekten immer wieder den Kürzeren. Die Bundeswehr verhandelt mit den Rüstungsunternehmen nicht auf Augenhöhe. Die Folge: Kompensationsforderungen oder Schadenersatz, zum Beispiel bei Nichteinhaltung von Lieferfristen, sind nur sehr schwer durchsetzbar. Ein Unding. Das Beschaffungswesen muss daher dringend reformiert werden. Es muss transparenter und kompetenter werden. Die Bundeswehr ist allerdings oft mitverantwortlich, dass georderte Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber verspätet übergeben werden. Da soll zum Beispiel der zunächst nur für den Luftkampf vorgesehene Eurofighter auf einmal auch Ziele am Boden angreifen können. Solche veränderten Anforderungen der Militärplaner gibt es immer wieder. Damit muss Schluss sein. Überfällig ist auch eine realistische Einschätzung von sich abzeichnenden Problemen bei Rüstungsprojekten. Gerade Spitzenmilitärs neigen dazu, Probleme auszublenden und den Eindruck zu vermitteln, man habe alles im Griff. Schwierigkeiten werden dadurch nicht an die politische Führung oder die Öffentlichkeit weitergegeben. Die Schönfärberei muss aufhören. Die Bundeswehr braucht eine bessere und angstfreie Fehlerkultur. Ein weiterer Grund für die Misere ist, dass die milliardenschweren Beschaffungsprojekte für die Politik zugleich ein Instrument der Industriepolitik sind. Anstatt bewährte und verfügbare Waffensysteme beispielsweise in den USA zu kaufen, setzt die Bundesregierung viel zu oft zusammen mit anderen Europäern auf Neuentwicklungen, auch der Arbeitsplätze wegen. Das aber geht regelmäßig schief. Viel Arbeit für Ursula von der Leyen. Sie will dem Missmanagement nicht mehr tatenlos zusehen. Rüstungspolitik ist jetzt Chefsache. Von heute an kann die Verteidigungsministerin die Verantwortung nicht mehr auf ihre Vorgänger abschieben. Die Beharrungskräfte in der Bundeswehrbürokratie und in der Industrie sind allerdings sehr stark, vermutlich zu stark. Zu befürchten ist, dass auch die CDU-Politikerin das Rüstungsproblem nicht in den Griff bekommen wird.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Europas größter Medienkonzern übernimmt Gruner und Jahr komplett. Die Mehrheit am kriselnden Zeitschriftenverlag hatte Bertelsmann ja bisher schon. Doch jetzt zieht sich die Familie Jahr ganz und gar zurück. Stefan Dux berichtet.
Nun also zu 100%. Bertelsmann, Europas größtes Medienunternehmen, übernimmt Gruner und Jahr, die Nummer 2 der europäischen Druck- und Verlagshäuser. Zum 1. November wechseln die letzten 25% der Anteile nach Gütersloh. Wie viel Geld aus den liquiden Mitteln Bertelsmann dafür in die Hand nimmt, wollte man nicht sagen. Vorstandschef Thomas Rabe heute in einer Telefonkonferenz.
Wir haben noch in den vergangenen Monaten in großem Einvernehmen die strategische Neuausrichtung von Gruner und Jahr begleitet. Bertelsmann wird den Vorstand dabei weiter unterstützen und vor allem die notwendigen Mittel für Investitionen zur Verfügung stellen. Gruner und Jahr bleibt ein eigenständiges Verlagshaus, das der Vorstand führt und in dem die Chefredakteure ein Höchstmaß an publizistischer Freiheit genießen.
Bei Gruner und Jahr erscheinen der Stern, Brigitte oder Geo. Zudem gibt es eine Beteiligung am Spiegel. Doch das erheblich zurückgehende Anzeigengeschäft hat die Bilanz der vergangenen Jahre verhagelt. Das machte für Bertelsmann die Übernahme jetzt etwas günstiger. Zuletzt wurde in Hamburg angekündigt, dass 400 der 8.500 Stellen gestrichen werden sollen. Für so manchen kam es deshalb überraschend, dass Bertelsmann nun in Hamburg komplett einsteigt, anstatt Anteile abzustoßen. Doch Bertelsmann und Thomas Rabe sind überzeugt.
Das Geschäft Gruner und Jahr hat erhebliche Substanz, es hat erhebliche Profitabilität. Es entwickelt sich nach unserer Einschätzung im zweiten Halbjahr gut. Natürlich sind die Herausforderungen bekannt. Diese Herausforderungen gehen wir an mit der Strategie von Gruner und Jahr, die ansetzt bei der Vitalisierung der Marken. Und weil wir von der Strategie überzeugt sind, haben wir unsere Anteile aufgestockt.
In 2 bis 3 Jahren, so Rabe, soll die Gewinnmarge wieder deutlich steigen. Dann will Gruner und Jahr sein Geld verstärkt über journalistische Internetauftritte und Online-Geschäfte verdienen. Für diese Umbaumaßnahmen sollen binnen 5 Jahren 500 Millionen Euro investiert werden. Trotz aller Digitalisierung, Zeitschriften wird es bei Gruner und Jahr weitergeben. Damit stellt sich Bertelsmann anders auf als beispielsweise der Springer Verlag, der zuletzt in großem Stil Zeitungen verkaufte. Vorstandschef Thomas Rabe zu den jüngsten Investitionen von Bertelsmann.
Diesen klaren Bekenntnissen zu den Bereichen Fernsehen, Buch und Musik folgt nun ein weiteres klares Bekenntnis zum Journalismus und zum Wert journalistischer Inhalte auch im digitalen Zeitalter. Insgesamt haben wir in den letzten 2 Jahren unser Portfolio an Inhaltegeschäften deutlich ausgebaut und unseren Anspruch untermauert, erste Wahl für Künstler und Kreativschaffende zu sein, die einen starken unternehmerischen und internationalen Partner suchen.
Die Anteile an Gruner und Jahr will Thomas Rabe auf jeden Fall behalten. Bertelsmann habe nicht die Absicht, Gruner und Jahr in Teilen oder komplett weiter zu verkaufen.
Stell dir vor, du entfliehst der Gewalt in deiner Heimat und wirst dann in der vermeintlich sicheren Zuflucht gefesselt und verprügelt. Die Gewalt gegen Flüchtlinge in nordrhein-westfälischen Asylbewerberheimen hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Politik versprach rasche Konsequenzen. Heute hat die Essener Staatsanwaltschaft die Zentrale des Flüchtlingheimbetreibers Homecare durchsuchen lassen, angeblich hatte die Firma von den Misshandlungen gewusst. Aus Essen, Sebastian Auer.
Nach dem Bekanntwerden der neuen Vorwürfe machten sich am Vormittag Polizisten in Zivil und Ermittler der Staatsanwaltschaft Siegen auf den Weg in die Essener Firmenzentrale von European Homecare. Computer und Dokumente wurden durchsucht, teilweise auch beschlagnahmt. Denn WDR-Recherchen legten offen, Bestrafungen für Flüchtlinge sollen sogar von der Heimleitung angeordnet worden sein. European Homecare habe von Gewalt in den Einrichtungen gewusst. Renate Walkenhorst, die Sprecherin des Unternehmens, war von den Ermittlungen völlig überrascht, sagte aber, man werde kooperieren.
Es scheint darum zu gehen, dass es behauptet wird, wir hätten davon gewusst. Und das ist der Grund, weswegen wir das sehr begrüßen, dass die Staatsanwaltschaft heute bei uns ist, damit wir hoffentlich danach eine halbwegs sachliche und neutralere Diskussion bekommen.
Die zuständige Staatsanwaltschaft Siegen wollte bislang keine Details zu der Durchsuchung nennen. Die neuen Vorwürfe gegen European Homecare wiegen schwer, denn als Misshandlungen in mehreren ihrer Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen vergangene Woche an die Öffentlichkeit gelangten, zeigte man sich tief betroffen und reagierte. Der zuständige Sicherheitsdienst wurde ausgetauscht. Einzelnen Mitarbeitern des Wachdienstes wird vorgeworfen, Flüchtlinge geschlagen zu haben. Eine Aufnahme zeigte, wie sich ein Flüchtling in sein Erbrochenes legen musste. European Homecare versprach, alles dafür zu tun, dass solche Missstände nicht mehr passieren. Renate Walkenhorst, Sprecherin von European Homecare, will jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr ausschließen.
Wir haben gesagt, dass uns solche Sachen nicht bekannt ist. Aber wir haben im Moment Gespräche mit allen Mitarbeitern in den Einrichtungen, Stück für Stück. Das ist ein etwas längerer Prozess natürlich, aber es wird konsequent durchgeführt.
Außerdem wolle man alle Bewohner in den Einrichtungen befragen. Die Heimleitung in der betroffenen Erstaufnahmeeinrichtung in Essen werde aber vorerst nicht ausgetauscht. Städte wie beispielsweise Essen wollen an European Homecare als Betreiber der Einrichtungen erstmal festhalten, solange noch ermittelt wird. Trotzdem laufen bereits Gespräche mit Sozialverbänden. Einen anderen Betreiber zu finden, wäre auch für Bernd Brack vom Flüchtlingshilfswerk Pro Asyl ein notwendiger Weg, wenn sich die Vorwürfe erhärten würden.
Wir könnten uns denken, dass die Wohlfahrtsverbände durchaus in der Lage wären, das zu übernehmen. Zumal die Wohlfahrtsverbände ja nun bundesweit vernetzt sind. Von der Landesregierung sind ja solche Aufgaben schon an die Wohlfahrtsverbände Diakonie, Caritas, Rote Kreuz vergeben worden. Das müsste also auch hier klappen.
European Homecare möchte erstmal gegenüber den Medien keine weitere Stellungnahme abgeben. Es sei wichtig, die Sache erstmal auf der juristischen Ebene zu klären, heißt es.
Aus Essen, Sebastian Auer. Kobane, die strategisch wichtige nordsyrische Stadt, wird inzwischen von mehreren Seiten angegriffen. Die schwarze Flagge der IS-Dschihadisten soll schon über einem der Gebäude wehen. Aber noch wehren sich die eingeschlossenen Kurden heftig und verzweifelt. Informationen von Jürgen Striak.
Plötzlich hängt sie da, die schwarze Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat. Auf dem Dach eines mehrstöckigen Hauses am äußersten östlichen Rand von Kobane flattert sie im Wind. Um das Gebäude herum stehen einfache, einstöckige Häuser. Die Flagge, weithin sichtbar, sorgt für enorme Unruhe unter den Kurden. Sie könnte das erste Zeichen dafür sein, dass es den Extremisten tatsächlich gelang, auf das Stadtgebiet des belagerten kurdischen Ortes vorzudringen. Gegenüber der Nachrichtenagentur DPA bestätigt bestätigte der Chef der selbsternannten Regionalregierung von Kobane, dass die Dschihadisten ein erstes Gebäude einnehmen konnten. Die sogenannten Volksschutzeinheiten der Kurden hätten sofort einen Gegenangriff gestartet. Unterdessen kamen bei Selbstmordanschlägen im Nordosten Syriens mindestens 30 kurdische Kämpfer und Sicherheitskräfte ums Leben. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Täter zündeten ihre mit Sprengstoff beladenen Lieferwagen an zwei Kontrollpunkten am Stadtrand des Ortes Hasaka. Bei den Gefechten, die seit dem Wochenende um Kobane toben, soll es sich um die schwersten seit Beginn der Extremistenoffensive handeln. Viele Beobachter glauben, dass die Terrormiliz den Ort unbedingt noch während des fünftägigen islamischen Opferfestes einnehmen möchte. Solch ein Sieg würde gut in ihre religiös gefärbte Propaganda passen. Das Fest dauert bis einschließlich Mittwoch. Die Dschihadisten vom sogenannten Islamischen Staat befinden sich an einigen Stellen nur noch 200 Meter vom Stadtrand entfernt. Bis Montagmorgen konnten die kurdischen Verteidiger noch eine am Wochenende gestartete Offensive der Extremisten erfolgreich abwehren. Zeitweise wurde an mindestens 50 Stellen gleichzeitig gekämpft. Zu besonders heftigen Kämpfen kam es an einem strategisch wichtigen Hügel im Umland. Den Extremisten gelang es offenbar, Teile des Hügels einzunehmen. Anders als die Kämpfer der Terrormiliz sind die Kurden schlecht bewaffnet. Angaben der Regionalregierung zufolge sollen es rund 5000 kurdische Kämpfer sein, die fieberhaft versuchen, den Ort zu verteidigen.
Auch Niederlande und Belgien schicken F-16-Flugzeuge in den Antiterrorkampf aus Brüssel. Ralf Siener.
Es war der erste Einsatz eines belgischen F-16-Bombers im Irak. Mit einer GPS-geleiteten 250-Kilo-Bombe habe das Kampfflugzeug eine Stellung der Terrororganisation Islamischer Staat direkt getroffen und neutralisiert. Und zwar ohne, dass Zivilisten getroffen oder umstehende Gebäude beschädigt wurden, betont das belgische Verteidigungsministerium. Drei unabhängige Zeugen hätten bestätigt, dass es zu keinen Kollateralschäden gekommen sei. Der Angriff fand nach Informationen der belgischen Zeitung Le Soir gestern Abend in der Region Fallujah westlich von Bagdad statt. Dem Einsatz gingen stundenlange Aufklärungsflüge zweier belgischer F-16-Maschinen voraus. Auch 8 niederländische F-16-Kampfflugzeuge sind zurzeit im Irak stationiert. Zwei der Maschinen kreisen nach Informationen des niederländischen Verteidigungsministeriums angriffsbereit über IS-Stellungen.
Ein Bericht von Ralf Siener. Für die katholische Kirche ist die Ehe nach wie vor unauflösbar und künstliche Empfängnisverhütung verboten. Über Sex außerhalb der Ehe wollen wir hier gar nicht reden. Nur mit der Lebenswirklichkeit der allermeisten Christen hat das nichts mehr zu tun. Und deshalb sieht sich der Vatikan gezwungen, sich in einer zweiwöchigen Sonderbischofssynode mit dem Thema Familie und Sexualmoral auseinanderzusetzen. Jan-Christoph Kitzler, ist denn zu erwarten, dass die katholische Kirche ihren Gläubigen in die Realität folgt?
Das ist noch die große Frage. Auf jeden Fall ist die Grundlage dieser Bischofssynode das sogenannte Instrumentum Laboris, ein Dokument, das ziemlich Klartext redet. Daraus geht eindeutig hervor, dass die Diskrepanz zwischen dem, was die katholische Kirche lehrt und dem, was die Gläubigen, die noch in der Kirche sind, leben und was sie von eigenen Moralvorstellungen in ihr Leben bringen, dass da diese Diskrepanz unglaublich groß ist. Und damit müssen die Väter der Synode, ein paar Mütter sind auch dabei, umgehen und das wird heftig diskutiert. Das, was Mut macht, für alle, die in der katholischen Kirche sind, ist die Aussage von Papst Franziskus. Der hat gesagt, es soll frei diskutiert werden. Man soll in dieser Synode alles sagen können, was man fühlt, und es sollen wirklich offene Worte gesprochen werden.
Aber was dabei am Ende rauskommt, ist ja so klar nicht. Wie verlaufen denn die Linien innerhalb der Bischöfe?
Man kann sagen, dass es regelrechte Grabenkämpfe gibt zwischen den Hardlinern, denen, die sagen, ich nenne sie mal die Dambro-Fraktion, wenn wir in einem Punkt nachgeben in der katholischen Lehre, wenn wir zum Beispiel zugeben, dass eine Ehe scheitern kann, dass Menschen wieder heiraten können und die dann auch die Kommunion im Gottesdienst bekommen können, dass wenn wir in diesem Punkt nachgeben, dass dann auch andere Pfeiler der katholischen Lehre einstürzen, die sagen, nein, es gibt die eine wahre Lehre und an der müssen wir festhalten. Vielleicht kann es ein paar Ausnahmeregelungen, Sonderregelungen geben, aber am Kanon ist nicht zu rütteln. Und dann gibt es die Liberalen, die sagen, naja, wir dürfen nicht immer nur mit der Wahrheit kommen, sondern das, was die Kirche lehrt, das muss auch mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun haben. Also das muss auch wirklich in das Leben passen und die Kirche muss offen sein, auch für Menschen zum Beispiel, die Probleme haben, eine Ehe zu Ende zu führen. Das soll es ja geben. Und diese Menschen, diese beiden Fraktionen, die liefern sich da ziemlich heftige Kämpfe. Das ist schon im Vorfeld der Synode eskaliert in Publikationen. Das war ziemlich ungewöhnlich und deswegen werden die Diskussionen in Rom auch ziemlich heftig werden.
Was ist denn da mit den Stichworten Gnade, Vergebung? Man kann sich irren. Ich meine, das hat Herr Jesus auch schon gepredigt.
Ja, genau, das sagt der Papst ja auch. Also für ihn ist Vergebung, Barmherzigkeit, das sind Schlüsselwörter. Er sagt also zum Beispiel, die Kommunion, die man bekommt, das ist nicht irgendwie eine Belohnung für die Perfekten, für die hundertprozentigen Gläubigen, für die Athleten des Glaubens, die Lehre hundertprozentig erfüllen, sondern das ist auch ein Trost für die, die es vielleicht nicht schaffen. Und für die muss die Kirche offen sein. Jesus hat sich schließlich auch der Sünder angenommen und die gehören genauso in die Kirche. Das hat er heute auch nochmal gesagt. Also Leute, die sich scheiden lassen und die trotzdem Mitglied in der Kirche sein wollen, vollwertiges Mitglied, die gehören genauso zur Kirche. Und das ist die Linie, die der Papst vorgibt. Da gibt es aber sehr große Widerstände.
Aber wenn der Papst diese Linie vorgibt, dann scheint sich da doch tatsächlich was zu bewegen am Ende.
Auf jeden Fall, die Diskussion ist offen. Das einzige Problem ist, in diesem Herbst werden die Entscheidungen nicht fallen. Diese Synode ist sozusagen das erste Diskussionsforum. Im kommenden Herbst 2015 wird es eine weitere Synode geben. Und dann ist dann möglicherweise auch mit Beschlüssen zu rechnen. Ob das dann so ist, wie sich viele liberale Katholiken gerade in Deutschland wünschen, dass es also liberaler wird und dass es zum Beispiel auch Öffnungen gibt in puncto Rolle der Frau oder Homosexuelle, das ist alles sehr, sehr schwierig abzuschätzen im Moment. Aber die Diskussion, die läuft und ist heftig im Gange.
Jan-Christoph Kitzler aus Rom. Sicher, Hongkong ist nicht Peking und die Situation nicht vergleichbar mit den Studentenprotesten von 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Trotzdem gehört eine Menge Mut dazu, gegen die chinesische Regierung zu demonstrieren und mehr Demokratie zu rufen. Inzwischen hat sich die Lage einigermaßen entspannt. Vorerst zumindest. Markus Rimmle.
Schon am Sonntagabend waren Studenten und Regierung in Kontakt miteinander getreten, um über die Aufnahme von Gesprächen zu verhandeln. Eine Einigung wurde dabei aber nicht erzielt. Die Studenten stellen Forderungen. Sie verlangen einen echten Dialog über eine politische Reform, also wie das Wahlrecht der Stadt demokratisiert werden kann. Die Regierungsseite scheint das abzulehnen. Die Studenten wollen vor Gesprächsbeginn auch die Zusage der Regierung, dass die von den Demonstranten besetzten Bereiche nicht gewaltsam geräumt werden. Und sie wollen, dass die mysteriösen Angriffe auf sie vom Freitag und Samstag ernsthaft untersucht werden. Offenbar bezahlte Schläger hatten protestierende Demonstranten attackiert. Die Studenten vermuten dahinter einen Komplott der Regierung. Die Lage in den Protestzonen hat sich entspannt. Die Demonstranten machten am Morgen die Zugänge zum Regierungskomplex frei. Beamte und Verwaltungsangestellte konnten ungehindert in ihre Büros gehen. Nach wie vor sind aber Straßen besetzt. Am Morgen war die Zahl der Demonstranten auf wenige hundert zusammengeschrumpft. Über Tag füllten sich die besetzten Bereiche wieder. Viele Demonstranten sind erschöpft. Andere haben am Montag wieder ihre Arbeit oder das Studium aufgenommen. Manche plädieren für einen geordneten Rückzug. Andere wollen weiter demonstrieren.
Es ist natürlich kein Zufall, dass die erste Dienstreise den neuen Generalsekretär nach Polen führt, den neuen NATO-Generalsekretär. In Warschau versicherte Stoltenberg, die Gastgeber heute der Solidarität des Verteidigungsbündnisses angesichts des Ukraine-Konfliktes. Hendrik Jacek berichtet.
Der bewaffnete Konflikt an Polens östlicher Grenze dürfe nicht missachtet werden. Vor allem darüber, sagt Premierministerin Ewa Kopacz, habe sie mit dem NATO-Generalsekretär gesprochen. Und dabei den Eindruck gewonnen, dass die hier herrschende Bedrohung innerhalb des Bündnisses ernst genommen wird. Wir sind mit Herrn Stoltenberg einer Meinung und glauben, dass militärische Anstrengungen der Verbündeten gerade in diesem Zusammenhang unentbehrlich sind. Polen ist dazu jedenfalls auch finanziell bereit. Es gibt Geld, einen stabilen Haushalt und einen ambitionierten Plan zur Modernisierung unserer Armee. All das zeigt, dass Polen ein gutes Beispiel ist, wenn es um Vorbereitungen und Realisierung der hier geltenden Ziele geht. In diesem Zusammenhang will die polnische Regierung insgesamt 2% des Bruttoinlandsproduktes für Rüstungsprojekte ausgeben. Ein Vorhaben, das der neue NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sichtlich zufrieden in Warschau zur Kenntnis nahm. Ich danke Ihnen und auch dafür, dass Sie mit Ihrem Engagement nicht nur die Verteidigung Polens anstreben, sondern damit auch die Verteidigungsstrukturen der gesamten Allianz stärken. Polen trägt mit seiner Luftwaffe, Marine sowie Infanterie zu unserer kollektiven Verteidigung bei und kooperiert in diesem Zusammenhang eng mit Dänemark sowie Deutschland, unter anderem im Rahmen eines multinationalen Truppenverbandes in Stettin. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die NATO in Polen Präsenz zeigt und gemeinsam mit Polen agiert. Angesichts des Konfliktes in der Ukraine sicherte Jens Stoltenberg allen Mitgliedern, vor allem aber in der Region, die volle Unterstützung des Bündnisses zu. Vorrangiges Thema bei seinen Gesprächen mit der polnischen Staatsführung waren denn auch die beim letzten Gipfel in Wales gefassten Beschlüsse der NATO. Darunter die geplante neue Speerspitze einer schnellen NATO-Eingreiftruppe. Wir werden unsere in Wales vereinbarten Pläne in ihrer Gänze umsetzen und werden entsprechende dauerhafte Präsenz und Aktivität an den Ostgrenzen unseres Bündnisses fortsetzen. Lassen Sie es mich ganz klar sagen. Alle diese Maßnahmen haben reinen Verteidigungscharakter und stehen im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Organisation. Sicherheitsgarantien, so heißt es in Warschau, die angesichts russischer Aggression in der Ukraine heute mehr denn je eine besonders wichtige Rolle spielten. Was auch der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski nach seinen Gesprächen mit Stoltenberg besonders stark in den Vordergrund stellte. Ich bin zufrieden, dass wir heute so starke Worte hören, die von der Entschlossenheit zur Umsetzung der beim letzten NATO-Gipfel getroffenen Entscheidungen zeugen. Das ist nicht nur für die Sicherheit der Bürger aller Mitgliedstaaten von Bedeutung, sondern auch wichtig als Antwort auf die veränderte Situation östlich unserer Grenzen. Eine wichtige Aufgabe der NATO, meinte der polnische Staatspräsident Komorowski anschließend, sei heute indes nicht nur die Stärkung des Bündnisses, sondern auch die Unterstützung einer nach westlichen Strukturen strebenden Ukraine.
Nobelpreise sind immer eine spannende Sache, auch wenn wir Laien meist die wirkliche Leistung der geehrten Wissenschaftler gar nicht so richtig begreifen können. Heute gab die Akademie in Stockholm die diesjährigen Medizin-Nobelpreise bekannt an drei Hirnforscher, die das Orientierungssystem erforscht haben. Einzelheiten von Tim Krohn.
Das menschliche Hirn. Es bringt uns zum Beispiel in die Lage, fremde Sprachen zu lernen. Der Schwede Göran Hansson vom Nobelkomitee führt es uns vor.
Den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zur Hälfte an John O'Keefe und zur Hälfte gemeinsam an Maybrit Moser und Edward Moser für ihre Entdeckungen von Zellen, die ein Positionierungssystem in Gehirn bilden.
Beim diesjährigen Medizin-Nobelpreis dreht sich also alles ums Gehirn. Wo sitzt beim Menschen der Orientierungssinn? Wie findet das Nobelkomitee um Hansson den Weg zu den drei Preisträgern in London und Trondheim?
An inner GPS.
Es ist ein inneres GPS, das uns sagt, wo wir gerade sind und uns den Weg von A nach B zeigen kann. Und wie können wir diese Informationen dann abspeichern, damit wir den Weg auch wiederfinden? All das wird vom Gehirn aus gesteuert. Das Hirn steuert das innere Navi mit einem ganz bestimmten Typ von Nervenzellen, erklärt der Stockholmer Neurowissenschaftler Ole Kien. John O'Keefe hat die ersten Komponenten dieses Navigationssystems entdeckt. Seine Experimente mit einer Ratte waren sehr überraschend, denn O'Keefe fand heraus, dass bei der Ratte immer ein ganz bestimmter Typ von Nervenzellen aktiviert wurde, sobald das Tier an einem bestimmten Ort war. Die Aktivitäten dieser Zellen haben also eine Art Landkarte ihrer Umgebung geformt. Auf der Landkarte ziemlich weit oben liegt die norwegische Stadt Trondheim. Hier lebt und arbeitet das Ehepaar Moser. Beide haben Mathematik studiert, Statistik, Psychologie. Es waren gute Grundlagen für die Erforschung des Hirns. Jetzt sind die Mosers die ersten Medizin-Nobelpreisträger in Norwegens Geschichte. Und es ist das allererste Ehepaar, das ihn bekommt, seit den legendären Marie und Pierre Curie. Ich bin so stolz und so dankbar für all die Leute, die mitgeholfen haben und uns unterstützt haben. Das ist großartig. Wir haben so tolle Leute im Labor und so viele Freunde, die uns helfen. Das ist einfach nur groß. An der Uni in Trondheim, man hört es, gibt es kein Halten mehr. Denn mit Maybrit Moser hat obendrein endlich mal wieder eine Frau diese Auszeichnung gewonnen. Sie ist erst die 11. in über 100 Jahren. Ich sprudel völlig über hier und ich habe auch schon im Korridor getanzt. Die Leute glauben an uns. Es macht solchen Spaß, das Gehirn mehr und mehr zu verstehen. Wir haben Zellen gefunden, die so wichtig sind für unsere Orientierung. Wenn diese Zellen im Hirn weg sind, finden wir den Weg nicht mehr. So ist es ja zum Beispiel bei Alzheimer. Man kann es hören, Wissenschaft kann richtig Spaß machen. Vor allem dann, wenn man etwas Neues entdeckt, wie bei den Mosers die sogenannten Grid Cells, Rasterzellen, die uns Menschen den Weg zeigen. Manchmal führt der sogar bis hin zum Nobelpreis.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie heute Abend nach Hause finden. Tschüss, schönen Abend. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.